Die größte One-Day-Addition zur Marktkapitalisierung jemals in der Geschichte mit fast 280 Milliarden.
Ist jetzt tatsächlich angekommen. Unsere Dogecoin-Werte ist also fällig, oder? Oder hast du noch Ausreden?
Und dann schreiben sie aber, Bilanzgewinn ist Nullpunkt und dann nächster Punkt, Bilanz ist solide. Ausrufezeichen.
Umgib dich mit 5 Alkoholikern und du wirst der 6. Alkoholiker. Umgib dich mit 5 Millionären und du wirst der 6. Millionär. Das sind die Art von Tipps, die man braucht.
Also schön mit den Hoffnungen der Leute spielen, die eh wenig haben, um das Letzte noch aus der Tasche zu ziehen. Ich könnte ehrlich gesagt kotzen, wenn ich so.
Das ist pervers, oder?
Ja.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zu Marktgeflüster Folge 84 mit meiner Wenigkeit und viel wichtiger mit, wie ihn liebevoll seine Community nennt, dem Internet Explorer, der Finfluencer Holger Graf. Herzlich willkommen zurück in deinem Podcast, Holger, oder in unserem Podcast.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thomas. Vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein darf. Ich habe ja in unserem File hier gesehen, dass du das mit dem dem Internet Explorer und den Influencern geschrieben hast. Ich wusste aber nicht, was gemeint war. Jetzt weiß ich zumindest, wer gemeint war.
Es war unter einem deiner Posts.
Aber ich verstehe immer noch nicht, warum.
Na, weil du, stimmt, das war dein Post, wo dein Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Post, wo du gesagt hast, ich habe nicht mehr genug Zeit, ich kann eure DMs nicht mehr beantworten. Da, wo du quasi dein Mindset-Problem offengelegt hast. Und genau, da wurde untergeschrieben, der Internet Explorer, der Finfluencer. Und was das heißen soll, ist halt einfach nur, das ist halt vermutlich der schlechteste Browser, den es gibt.
Der absolut schlechteste. Safari ist geil.
Findest du, ja.
Der ist blau halt.
Also wenn wir Bug-Reports von unserer Webseite reinkriegen, dann ist oft so Safari-Version 1900 irgendwas. Und dann landen diese Art von Tickets meistens in der Ablage Icebox, nennen wir das. Das ist quasi da, wo Tickets nicht gelöscht werden, aber wo sie auf alle Ewigkeit vor sich hin gammeln dürfen.
So was ganz Normales im Tech-Support von allen größeren Firmen.
Genau.
Aber du hast tatsächlich recht. Zum Beispiel diesen Podcast hier, den muss ich auch mit Chrome aufnehmen, weil Zencastr, diese Websoftware, die wir nutzen, nicht in Safari funktioniert.
Ja, ist so. Von daher... Also kannst du dich auch gerne den Safari der Finfluencer nennen, da bin ich auch total fein mit, also alles gut. Ich zitiere ja nur deine Community, nichts anderes. Gut, was haben wir sonst noch für Themen? Ich habe jetzt meine Themen ganz kackfrech vorne reingekopiert.
Ich sehe es.
Und habe mir keine Mühe gemacht, aber ich habe gesehen, du hast es auch schon gepostet, Christian Röhl hat sich aufgeregt, zu Recht meiner Meinung nach. Es gibt nämlich eine Anhörung im Bundestag zum Thema Kapitalmarkt für Kleinanleger attraktiv machen. Mhm. Und er war mal so frei und hat mal einen Screenshot gepostet von den Leuten, die dort reden dürfen oder die sich da vorstellen oder wie auch immer, die da mitgearbeitet haben. Ehrlich gesagt, ich bin da zu uninformiert. Ich entschuldige mich vorab für meine Inkompetenz. Und das war tatsächlich ziemlich shocking, wenn du da siehst, wer da auf dieser Liste drauf ist. Es ist so fast ausschließlich eine reine Lobbying-Liste. Es wird also darüber geredet, über Kapitalmarkt, unser Thema, Kleinanleger, unsere Crowd. Wir beide sind natürlich schon mal nicht da. Das ist schon mal der größte Fehler.
Shame.
Und dann gibt es solche Veranstaltungen wie zum Beispiel Bundesverband Deutscher Vermögensberater e.V. Das ist eigentlich ein Verein, wo zu 99% nur die Berater der deutschen Vermögensberatung drin sind. Die wiederum, also das war ein Vorschlag von der CDU-CSU und die Deutsche Vermögensberatung ist einer der Hauptspender.
Oder? Ja.
Und haben auch irgendwie so einen Aufsichtsrat oder sowas, wo jede Menge alte CDU-Funktionäre mit drin sind. Sogar zu Merkel-Zeiten, als sie schon Kanzlerin war, hat sie gesprochen auf der Versammlung, auf der Jahresversammlung der Deutschen Vermögensberatung und so weiter. Also beste Lobbyarbeit für
Merkel muss weg. Merkel muss weg. Nein.
Dein Wunsch, dein Befehl. Und genau, also gebundene Versicherungsvermittler sind das. Und ja, dann Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, ganz stark von der FDP vorgeschlagen. Genauso wie BVI, Bundesverband Investment und Asset Management, ebenfalls ganz stark FDP.
Aber wo ist jetzt diese Bank, die dem Lindner sein Haus finanziert hat?
Die ist scheinbar nicht mit dabei. Warte mal, wo ist die mit drin? Ganz geil ist auch, CDU-CSU bringt sogar die ING DIBA AG.
Ja, das fand ich auch geil.
Also eine einzelne Firma. Wobei halt, ich davon sagen muss, von diesen Lobby-Dinger, die da aufgelistet sind, finde ich das noch das harmloseste, weil das sind vielleicht diejenigen, die doch ETFs irgendwie in den Vordergrund stellen könnten. weiß ich nicht. Aber
das ist doch eigentlich Verrat am Land, oder? Warum tust du da eine ausländische, niederländische Stimmt. Bank einladen? Du musst doch die Deutsche Bank einladen, die Commerzbank genau. oder eben genau, diese genau. Bank vom Lindner.
Ist das Was war das, die BBB? Die BBB, ja. Doch, ich glaube, das BBB ist Baden-Baden-Bank oder sowas. Ja, keine Ahnung, daher die drei Bs.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbehinweis auf den Partner dieser Folge und das ist Scalable Capital. Hier haben wir nochmal ein spezielles Thema, was wir auch schon öfters im Podcast besprochen haben, nämlich Zinswende. Die bleibt bei Scalable nämlich zunächst einmal aus. Es gibt für Neukunden weiterhin 4% Zinsen pro Jahr, gezahlt von der Baderbank für 4 Monate bis zu einem Vermögen von 1 Million Euro Guthaben. Die genauen Konditionen findest du unter scalable.capital/Zinsen und im Paket gibt es dann auch noch die Trading Flatrate, die ihr schon kennt, sowie Portfolioanalysen und weitere Features. Ein attraktives Paket für all diejenigen, die ihr Geld eigenständig und aktiv managen möchten. Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
Werbung Ende. Ah ja, und da muss ich tatsächlich mal die Grünen loben. Die haben ja, nämlich Europäischen Verbraucherverband. Achso. Und einen Professor, den du auch, wo du sagst, hier ein Professor aus Regensburg, kennst du den? Sebastian, Professor ja. Dr. Steffen Sebastian. Nee,
Sebastian also, Steffen. Ja, genau.
Das sind die Leute mit zwei Vornamen.
Moment, das ist, Steffen ist der Vorname, Sebastian ist der Nachname.
Okay.
Ich kenne den vom Hörensagen, ich war selber nie in der Vorlesung bei ihm, der ist, glaube ich, am Immobilieninstitut in Regensburg, aber eben Uni Regensburg vor der Bin, deswegen ein Hoch an die Grünen in dem Fall.
Kannst du diesen Professor Dr. Philipp und so weiter von Universität Rey Juan Carlos?
Nee, noch nie gehört.
Vorgeschlagen von der AfD. Keine Ahnung, wo der herkommt. Das klang auch. Also die Uni, ist die deutsch? In Deutschland?
Wäre mir jetzt neu, dass wir in Deutschland der Universität haben, die Rey Juan Carlos heißt. Aber keine Ahnung. Ich hätte es auf Google eingeben können, war ich aber zu faul für.
Richtig, ja, du siehst auch, Screenshot von mir ist vom Mobile aus gemacht, das heißt, du weißt, es war eine morgendliche Recherche aus dem Bett heraus. Aber ja, ich finde es krass, also zumal finde ich es schade, also die CDU, dass die solche Lobbyverbände quasi reinholt und wir ja noch von denen, hatten wir vor 3-4 Folgen oder so gesprochen, dazu eingeladen wurden zu fragen, was man denn machen kann für die Anlegerkultur und bla bla bla. Und dann so, ja, die Antwort deutsche Vermögensberatung schon mal nicht. Da hätten sie mich eigentlich konkret drauf ansprechen können. Es war halt sehr viel so High-Level-Stuff, weißt du, aber ja. Hätten sie mal gefragt, sollen wir eigentlich Provisionsvermittler, exklusive Provisionsvermittler, die nur für die Generali-Versicherung vermitteln können, sollen wir die zum Thema Altersvorsorge befragen? Werden die vielleicht für ETFs sein? Da hätte man vielleicht was zu sagen können. Aber okay, anyways. Und das ist jetzt nur beispielhaft herausgegriffen. Die anderen Lobbyverbände kenne ich jetzt weniger gut, aber das werden wahrscheinlich ähnliche Strukturen sein.
Ja. Ich meine, es sind ja zumindest hier Verbraucherzentrale, Bundesverband, keine Ahnung, was es ist, aber es hört sich zumindest ein bisschen non-lobbyhaft an.
Genau, das waren aber die Grünen und Verbraucherverband, Bundesverband ist die SPD, die das eingebracht hat.
Also sag CDU doch sowas, CDU. Sag doch das nicht. Jetzt, die Hälfte der Podcast-Hörer, Schnappatmung, wie können wir hier die Ampel loben? Nicht mal die Ampel, sondern Rot-Grün loben.
Ja. Weißt du, was mich ein bisschen... Das sind ja die wichtigsten Farben in der Ampel. Gelb ist ja nur so ein Übergangsding. Also mich interessiert ja nur, ob ich losfahren kann oder stehen bleiben soll.
Es gibt ja auch viele Ampeln, die lassen Gelb weg, weil Gelb so unwichtig ist.
Genau. Was da arbeitet die FDP ja auch stark dran gerade, sich wegzurationalisieren. Ja, spart Energiekosten, ja, wenn du dir ein Licht sparst. Gibt Schnappatmung, definitiv, aber ich glaube, wir müssen auch so eine kleine Gegenbalance vielleicht herstellen und wir beziehen uns jetzt auch wirklich nur auf dieses Dokument, also Liste der Sachverständigen, die berufen wurden. Ich werde da mal hier die Kontakte, ich habe hier sogar ein Kärtchen von einem, ich halte das jetzt mal zu, damit man nicht weiß, wer das ist, aber hier von einem Bundestagsabgeordneten, man sieht gar nichts, ich könnte einfach nur ein weißes Blatt Papier reinhalten, von einem Bundestagsabgeordneten der CDU, den schreibe ich doch gerne mal an und sage, hey, wie wär's, wenn ihr mal den Goldgraf nehmt? Dann würden wenigstens zum Mix beste Altersvorsorge für deutsche Lebensversicherungen, Riester-Rente und Rürup-Rente der Goldgraf noch ein bisschen Derivate mit einstreuen. Und grauer Kapitalmarkt, dann ist wenigstens der Anlagemix komplett.
Ich komme dann einfach mit so einem Hoodie, da steht draußen tausender Hebel auf Orangensaft.
Genau, das wäre geil.
Aber genau. Was mich an dieser Liste ein bisschen wundert, ist die Verteilung. Also es sind 10 Leute. Wenn ich es richtig sehe, 3 von der CDU, CSU, Zwei von der SPD, zwei von den Grünen, zwei von der FDP, eine von der AfD und von den Linken gar niemand. Das spiegelt jetzt nicht so wirklich die Verteilung im Bundestag wieder. Also keine Ahnung, wie das entschieden wird, wer da wie viel einladen kann. Gut, Linke kann man vielleicht noch argumentieren, vielleicht haben die, weil sie keine Fraktion mehr. Genau, die Frau Wagenknecht hat auch niemand einladen dürfen. Das sitzt ja auch im Bundestag.
Da ist das schon durch, dieser Split, dieser. Ja.
Aber es sind jetzt keine Fraktionen mehr, sondern sind es Gruppen? Ich weiß es nicht mehr. Aber wie gesagt, Uni Regensburg for the win.
Keine Fraktionen mehr, sind nur noch Fraktile.
Ich kommentiere das nicht.
Dieser Blick war so, oh.
Ich habe eine Frage an dich.
Ja, bitte.
Ich habe eine Anfrage bekommen. Erstmal Entschuldigung an die Person, die mir die Anfrage geschickt hat, weil ich seit 2 Wochen nicht reagiert habe. Ich habe versprochen, ich rufe an. Anfrage bekommen von der Jugendorganisation einer Partei in Deutschland, ob ich für die ein Webinar zum Thema Aktien, Kapitalmarkt, Altersvorsorge mache. Soll ich das machen?
Ja, voll. Warum nicht? Ja, aber dann kannst du denen ja mal diese Liste vorlegen und sagen, könnt ihr mal aufhören mit so einem Scheiß hier. Also,
weil dann bin ich ja dann immer politisch neutral. Das ist so mein Gedanke gewesen.
Ach so, meinst du das? Wieso nicht politisch neutral? Du musst es ja, also du darfst ja jedem dein Wissen anbieten. Also ich finde es schon okay.
Okay, dann werde ich das machen und darauf verweisen, dass du mir das empfohlen hast.
Nee, aber du kannst ja, also du verschließt dich ja dann nicht anderen politischen Strömungen oder so. Also du kannst ja sagen, wenn ihr was von mir haben wollt oder euch mit mir austauschen oder Wissen bekommen. Weil sonst, ich meine, wenn sich jeder jetzt verschließt und sagt, nee, mit denen rede ich nicht mehr, die sind blöd, dann kommt halt sowas zustande, dass die Politiker halt einfach in ihrem Silo drin bleiben und nur mit denen reden, mit denen sie reden wollen, also mit irgendwelchen Lobbymenschen, weil sonst keiner mit denen reden will. Ich finde es schon gut. Also selbst, ich würde sogar zu Parteien gehen, die komplett anti sind. Also ich würde ja super gerne mal mit der Jugendorganisation der SPD oder der Linken.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist nicht die Jugendorganisation der Linken gewesen, weil das hätte ich sofort gemacht. Das hätte ich einfach mega geil gefunden. wirklich, hätte ich mega geil gefunden. Würde ich sogar live vor Ort am liebsten in Berlin machen.
Was richtig gut wäre, wenn du dir dann so, kennst du diese gelben Plastik Umhänge, also damit du wenn du Fahrrad fährst und uns regnet,
erkannt nass wirst. Achso, ja.
Erkannt, genau. Sowas solltest du dann aufziehen mit so einer Brille, weißt du, so eine Chemiebrille. Und dann stellst du dich auf die Bühne im Falle, dass du mit Dingen beworfen wirst, mit Eiern oder sowas, weißt du, so als dreckiger Kapitalist, der bei Goldman Sachs evil gearbeitet hat und so weiter.
Aber eigentlich bin ich ja kein dreckiger Kapitalist. Ich bin eigentlich zutiefst Kommunist. Ich finde, die Produktionsmittel gehören ins Eigentum des Volkes. Dementsprechend Aktien für alle.
Ja, das ist
doch eigentlich zutiefst kommunistisch.
Das stimmt, das stimmt. Also diese, wie heißt es nochmal, Generationenkapital ist eigentlich schon fast ein kommunistischer Gedanke. Ja, habe ich mir auch schon mal überlegt. So ist das. Sehr gut. So, Holger, dann, wo sind meine Dogecoin? Ich habe heute Morgen noch mal in meine Doge Wallet reingeguckt. Es ist ein Bild aufgetaucht auf Business Insider von Sam Bankman-Fried im Knast. Ich hatte ein bisschen Mitleid tatsächlich, als ich das gesehen habe. Du siehst da so 4 so ultimative Gangster, so super breit, voll tätowiert im Knast. Mit so verschiedenen, also Knast-Outfit. Und dazwischen siehst du so einen Typen so leicht eingeschüchtert, so ein bisschen schmächtig, Sam Bankman-Fried. Das heißt, er ist jetzt tatsächlich angekommen. Unsere Dogecoin-Werte ist also fällig, oder? Oder hast du noch Ausreden?
Ich weiß nicht, ist schon verkündet worden, wie lange? Nee, ich akzeptiere es. It's over.
Sehr gut.
It's over.
Du musst jetzt recherchieren, wie du Dogecoin
zu. Ja, genau. Ich wollte gerade nochmal offiziell anfragen, ob wir das nicht cash setteln können. Aber ich glaube,
ist nicht lustig.
Das ist nicht lustig. Jetzt muss ich mal recherchieren, wie ich Dogecoin. Ich kann sie bei Richie kaufen. Kann ich das auf dein Bison-Ding direkt übertragen?
Ja, kannst du. Also du musst dann bestätigen, dass es sich dabei um deine Wallet handelt, aber ich kann sie dir ja kurz meine Wallet vermachen und sagen, hey, ich schenke sie dir, Holger, und du schenkst sie mir wieder zurück. Oder? Außerdem gibt es hier im Podcast ja Beweise, dass es eine KYC-to-Wallet ist oder so.
Ja, nett, dass du hier mit meinen Kryptos abhaust, weil
mit deinen Kryptos.
Also nicht die Dogecoin, sondern meine Bitcoin und meine Ethereum.
Ja. Was halt schade wäre, wenn du mir meine Dogecoin rüber überweist, dann habe ich nicht mehr 420,69 Dogecoin, sondern dann wird die Wallet halt eine komische andere Zahl. Ich weiß nicht mehr, wie viel wir gewettet haben, das muss ich nochmal verifizieren.
Ich glaube, es waren 400, aber das können wir nochmal nachschauen.
Ich dachte 4000. Spaß.
Ich weiß dann immer, wie viel Dogecoin gerade wert ist. Also ob man jetzt um 40 oder 80 oder 400
Euro springen. Dein Haus haben wir gerade.
Ein Haus. Schön wäre es, wenn ihr Haus hättet. Naja.
Egal, kannst dir noch eins kaufen und mir dann vermachen. Ansonsten, irgendwann hatten wir es mal angesprochen wegen FTX, wo wir gerade dabei sind. Wir haben eine Mail gekriegt in unser Postfach. FTX Digital Markets in offizieller Liquidierung. Ich wurde eingeladen zu irgendeinem Ding, irgendeinem Liquidationsevent. Ich kann irgendwo hinfahren.
Ja, auf die Bahamas musst du fliegen. Da hat mir ein Freund von mir auch schon zum Spaß überlegt, ob wir auf die Bahamas fliegen.
Und dann? Dann
teilnehmen halt.
Das wäre nicht schlecht. Genau, es gibt eine Anhörung auf den Bahamas und es gibt noch eine zweite. Moment, ich muss in meiner Mailbox nochmal gucken. Es wird übrigens auch digital übertragen.
Ja.
Da kannst du dich anmelden, aber du musst vorher zeigen, dass du Claims gegen FTX hast. Und da musst du irgendein Formular ausfüllen und keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, komm, bin ich zu faul dazu. Aber wer da Lust zu hat, der kann sich das gönnen. Also der natürlich irgendwie ein paar Euros auf FTX hatte. Das Event findet statt irgendwo in Amerika.
Ich dachte in Bahamas.
Ja, parallel dazu gibt es eine Veranstaltung in den Bahamas.
Okay, got it.
Weil das ist die amerikanische Filiale. Okay, ich finde es jetzt auf die Schnelle, finde ich es gerade nicht. Aber ja, kann man ja alles online nachlesen. Es ist ja irgendwie öffentlich gemacht auch. Aber ja, hat mich gefreut. Ich könnte rein theoretisch meine 100 Euro Gegenwert Bitcoin oder was weiß ich, was ich da verloren habe, geltend machen. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Traces, ich habe auch keine Logins mehr und gar nichts.
Ja, die haben sie dir, glaube ich, alles kaputt gemacht. Also du konntest dich dann, glaube ich, da gar nicht mehr einloggen und konntest auch deine ganzen Steuerunterlagen nicht mehr runterladen. Ich weiß gar nicht, wie das weitergegangen ist.
Ich weiß auch nicht. Ich müsste mal nochmal gucken. Das würde sich, glaube ich, lohnen. Und stimmt, jetzt warte mal, jetzt ist ja Bitcoin auch wieder was wert. Weil damals ging es ja sowieso nur gegen Süden, sodass ich dachte, gut, diese 100 Euro sind eh jetzt nur noch 10 Euro wert oder so. Keine Ahnung, anyways.
Ist wieder was wert und aber trotzdem weiterhin keinen ökonomischen Nutzen, also.
Genau, das muss man natürlich immer wieder dazu sagen. Außer illegalen Transaktionen, da hat doch die EZB gerade was zu veröffentlicht. Also ich nehme Abstand von meiner Aussage, dass Bitcoin keinen ökonomischen Nutzen hat, denn es gibt ja nachweislich den Nutzen von illegalen Transaktionen. Das hat ja schon einen Nutzen.
Hat schließlich Jamie Dimon auch gesagt, und wenn es jemand weiß, dann ein Pornodarsteller.
Genau. So, jetzt hast du wieder sichergestellt, dass auf Apple unser Podcast nicht mehr für Minderjährige zu hören
ist. Ach scheiße, ist. Stimmt, da war was.
Jetzt wurde mir eigentlich sichergestellt.
Eine Frage, zwei Antworten.
Ich lese mal eine Frage von einem User vor, den wir bekommen haben, wo du zugeschrieben hast, die Franzosen mal wieder, ... Dieses Statement musst du mir erklären. Hi Thomas, ich habe Derivate Silber verkauft bei Scalable Capital. Nach dem Verkauf habe ich eine E-Mail von der BADA erhalten mit Loss Warning, Meldung, also Verlust von 20%. Ich habe kein Stop oder Limit hinzugefügt. Soll ich den Verlust vermeiden mit Stop oder Limit? Welche interessante Seiten gibt es für Derivate oder Aktien am besten nur mit sicheren Tipps? Fragezeichen. Liebe Grüße, JP. Also fangen wir mit dem ersten an. Er hat uns einen Screenshot von seinem Loss Warning geschickt. Er hat irgendein, warte mal, was ist das für ein Ding? Ein Turbo-Zertifikat oder irgendwas auf Silber und hat da 22% Verlust drauf.
Ja, Turbo Open End auf Silber.
Genau.
Long.
Turbo Open End of Silver Long. Okay. Warum kriegt man da eine Loss Warning? Das ist mir neu. Habe ich noch nie gekriegt, sowas.
Weil du zu wenig Zockerprodukte machst, Thomas. Wenn du dich im grauen Kapitalmarkt mehr bewegen würdest, das ist seit Jahren schon so. Die Banken sind verpflichtet.
Grüße raus an HSBC.
Genau. Von meiner Seite. Nicht mal von dir. ich kann euch auf der Investsteier mal einander vorstellen. Was ich sagen wollte ist, dies ist schon seit einigen Jahren so, dass die Banken verpflichtet sind, hier, glaube ich, immer bei 10% und allen weiteren 10er-Schritten so eine Message einzustellen, wenn es, glaube ich, auf, ich weiß nicht, ob es Tagesschlusskursbasis oder Intraday, wenn du halt so
nur viel verloren Derivaten? Hast. Nur bei
Derivaten? Ja, genau. Ah, okay. Also bei Aktien, glaube ich, bei ziemlich sicher Aktien nicht. Ich glaube, es betrifft nur die Produkte aus dem grauen Kapitalmarkt.
Verstehe. Okay, also das ist normal, dass du das kriegst? Okay, ja,
Früher kam das per Post, also die Deutsche Bank hat das per Post geschickt, was geil ist, gell? Du kaufst so ein Hebel 50er Produkt, das schwingt halt rum wie verrückt und du kriegst halt irgendwie drei Tage später so einen Brief, hey, er hat gerade 10% Verlust gemacht.
Das ist ja in Position schon lange zu und dann gibt es immer noch Briefe. Geile Sache. Okay, dann ich beantworte die Frage, wie soll ich denn Verluste vermeiden? Mit Stop oder Limit? Ganz einfach, indem du diese Produkte nicht mehr handelst. Das hilft, glaube ich, am besten. Sichert dich ab gegen Verluste. Und die nächste Frage musst du beantworten, beziehungsweise willst du dazu noch was sagen? Also wie sichere ich mich gegen Verlust ab mit Stop oder Limit?
Also ich glaube, du musst einfach das richtige Coaching vorher buchen. Vielleicht kommen wir zu diesem Thema ja hernach noch ganz kurz. Dann macht man gar keine Verluste. Sichern dir die Leute zumindest zu.
Absurd, absurd. Okay, stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Tut mir leid. Also Tipp Nummer 1 Coaching, Tipp Nummer 2 Finger davon lassen, wenn du dir das Coaching nicht leisten kannst. Peasant. Genau, welche interessante Seite gibt es für Derivate oder Aktien am besten nur mit sicheren Tipps? Ich liebe diese, ich fand die Nachricht einfach nur geil. Also Holger, was sind Seiten, wo ich sichere Derivate und Aktien-Tipps, also nicht Empfehlungen kriegen kann?
Da kann ich dir leider nichts sagen. Das Einzige, was ich sagen kann, ist vielleicht, was sinnvoll ist, sich mit diesen Produkten, wenn man das schon machen will, was nicht zu generell zu empfehlen ist, da schließe ich mich dir an, sich damit zumindest mal ein bisschen vorher auseinandersetzen, wie die funktionieren. Und da, es tut mir leid, ich muss die HSBC erwähnen, die haben so einen Derivate-Booklet, das haben wir früher auch in Vorlesungen tatsächlich genutzt. Das ist schon ganz alt, sicher tausendmal aktualisiert worden.
Kann man kostenlos bestellen.
Kostenlos verfügbar, genau, auf der Website, entweder runterladbar oder, glaube ich, auch bestellbar. Und da werden halt einfach diese Produkte erklärt. Da steht aber kein sicherer Tipp drin, weil die sicheren Tipps, die gibt es halt leider nicht.
Das ist schade. Ansonsten kannst du, jeder Emittent hat, glaube ich, eine Seite mit so einer Suche. Ich glaube, die investieren super viel Geld, weil das Problem ist ja, diese Derivate, die sind super kurzlebig und es ist totale Mess. Norman, unser Product Manager, hat mir das mal erklärt. Der hatte vorher bei Finanzen Net gearbeitet, wo diese ganzen Derivate auch gelistet sind. Und er meinte, das ist ein absoluter Albtraum, die zu pflegen, weil teilweise ISINs wieder benutzt werden. Also du hast dann irgendwie so ein Produkt von irgendwelchen, was dann irgendwie ausläuft und ausgenockt ist und dann ist dieses Produkt weg. Und die ISIN bleibt aber bestehen und irgendwann wird diese ISIN recycelt für ein anderes Finanzprodukt oder so. Oder irgendwas in dieser, weiß nicht, ob es ISIN war oder vielleicht WKN, naja, irgendwas.
Wer meinte, aber glaube ich dir, dass das kann sein, weil die gehen ja irgendwann aus.
Falls es falsch ist, dann sage ich dann korrigiere ich das nächste Woche. Und er meinte, das ist halt übelst der Mess und die Derivate-Leute wollen ja ganz gerne, dass man deren Produkte auch finden kann. Deswegen investieren ja eigentlich gar nicht so wenig Geld in ganz gute Produktsuchen, wo du dir das Zeug zusammenfiltern kannst und sagen, okay, was möchtest du genau für ein Event oder für eine Strategie abbilden? Strategie ist vielleicht das falsche Wort, aber was genau willst du traden? Deswegen findet man auf den Webseite dieser grauen Kapitalmarktinstitutionen, Ironie.
Sind keine Institutionen.
Findet man da ganz gute Suchen. Bitte?
Sind keine Institutionen. Das war die Ironie. wobei, als Suche finde ich ehrlich gesagt die von Onvista am besten. Frag mich halt, warum. Ich hasse die Website von Onvista. Nichts gegen Onvista. Aber die Suche ist super, die Derivate-Suche. Ich würde zum Beispiel eigentlich tatsächlich nicht auf die lokalen Webseiten gehen, weil da findest du ja nur die von Goldman dann.
Ja, und genau.
Und Onvista kannst du halt alle sortieren lassen. Aber bevor ich eine kaufe bei meinen YOLO-Trades, checke ich sie dann trotzdem nochmal bei den lokalen Webseiten, dass da auch wirklich alles stimmt.
Ah, ist eine gute Idee, ja.
Da hat sich tatsächlich jemand aus meiner Community vor ein paar Wochen gemeldet auf unseren, wir hatten noch einen Podcast gemacht von diesem Typen, der die Banken arbitriert hat.
Mit den Optionsscheinen.
Genau. Yeah. Und jemand anders hat sich gemeldet, hat tatsächlich ein Produkt gefunden, was seiner Meinung nach viel zu günstig gepreist war. Er hatte dann angefangen, da Geld reinzuschieben nach und nach und hat mir das dann geschickt. Da haben wir uns das zusammen angeguckt und ich bin auch zu der Meinung gekommen, er hat recht. Da hat jemand beim Wertpapierprospekt wahrscheinlich einen falschen Wert reingeschrieben. Und ich habe dann auch zum Spaß überlegt, ob ich es noch machen soll, hab's dann aber nicht gemacht, weil ich einfach kein Kapital frei habe, dass das irgendwie sich lohnt. Und ein paar Tage später...
Ich bin auf die Idee gekommen, deine liebe Marktgeflüster-Community darüber zu informieren, falls da jemand Kapital zur Verfügung hat.
Genau. Aber es war ein paar Tage später, war es dann zu. Dann haben sie den Preis angepasst. Der junge Mann hat sich das so gekauft, dass er bis zum Laufzeitende gehedged gewesen wäre und sicher, glaube ich, seine 20% oder so gemacht hätte.
Und welche Farbe?
Wie meinst du?
Welche Farbe hat er jetzt?
Ich habe ihn noch nicht gefragt. Ich glaube, blau. Finanzfluss blau ist ja eigentlich
der Standardantwort. Finanzfluss blau, Lambo. Okay, ja, gratulierst du ihm mal von mir auch für seinen erfolgreichen Trade.
Richtig aus. Vielleicht hört er auch diesen Podcast, dann weiß er es sowieso schon.
Sehr gut. Okay, das soweit das Kapitel Derivate, dein Steckenpferd.
Mein Steckenpferd.
Die Wochenhighlights.
Darf ich ganz kurz mit einer Breaking News ums Eck kommen?
Natürlich, was macht der Arbeitsmarkt?
Nee, nicht der Arbeitsmarkt. Thomas, die Welt
noch spannender.
Geht unter. Ja, die Welt geht unter. Alle Crash-Propheten im Land machen gerade den Shampoos auf. Heute war die die Pressekonferenz zum Bilanzabschluss oder die Bilanzpressekonferenz, so heißt ja, von der Deutschen Bundesbank. Mhm. Und die Lage ist dramatisch, Thomas. Die Lage dramatisch. Ich werde jetzt alles in Osmium und Gold investieren, weil das Land geht den Bach runter.
Und Whiskyfässer?
Whiskyfässer ist auch nicht schlecht. Stimmt. Mhm. Und Zigarren. Wir müssen echt mal den Daniel Beutner, oder wie er heißt, in dem Podcast einladen.
Machen wir.
Ich habe mal zum Spaß, ich habe die Bilanzpressekonferenz nicht gesehen, weil die parallel jetzt lief. Ja. Ich habe mir das nochmal durchlesen. Ich habe auch noch nicht in Jahresbericht reingeschaut, aber in die Präsentation dazu. Mhm. Und die Nachricht ist ein bisschen peinlich. Bundesbank weist erneut Gewinn von null aus.
Oh. Also kein Verlust von null, sondern Gewinn von null.
Ja, das Problem ist ja, die Bundesbank weist ja keine Verluste aus. Verluste werden quasi aufgeschrieben, quasi wie im Wirtshaus, wenn du zu viel getrunken hast und nicht zahlen kannst. Das heißt, es gibt dann einfach bloß einen Gewinn von null und der Verlust wird vorgetragen. Mhm. Und wer im Jahr 2019 noch 6 Milliarden Gewinn gemacht hat, gab es im Jahr 2020 keinen Gewinn, 21 auch nicht, 22 auch nicht und jetzt eben im Jahr 23 ebenso nicht.
Und warum? Erklär uns das.
Weil sie schreiben, die Zinsänderungsrisiken haben sich 2023 materialisiert. Was irgendwie,
geil. Also die Zinsen haben sich geändert.
Die Zinsen haben sich geändert. Also kann ja keiner wissen, dass sich die Zinsen ändern. Völlig verrückt. Aus dem Nichts haben sich die Zinsen geändert. Mhm. Der Punkt ist ja, hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann besprochen. Es geht nicht darum, dass Anleihen an Wert verlieren, sondern die Bundesbank hat vor ein paar Jahren Anleihen von Deutschland gekauft, beispielsweise zu einem sehr niedrigen Zinssatz. Die laufen aber 5 oder 10 Jahre. Das sind die Zinseinnahmen, die sie generieren. Dafür haben sie Geld gedruckt und das den Banken gut geschrieben. Diese Banken haben das Geld jetzt teilweise einfach als Einlage bei der Bundesbank liegen und das wird entsprechend mit, wie viel ist die Depo Rate? 4% verzinst. Ich verdiene quasi 0,5% Zinsen, zahle 4% Zinsen, mache halt Verlust. Und zwar insgesamt 21,6 Milliarden Verlust. Dadurch haben sie die Wagnis-Rückstellung, die hatten so eine Rückstellung für diese Verluste von 19,2 Milliarden, komplett aufgebraucht und haben aus Rücklagen auch nochmal 2,4 Milliarden entnommen.
Aber damit, ist geil, dass sie eine Wagnis-Rücklage, also eine Rücklage bilden müssen. Warum denn? Also ich meine,
ist eigentlich nutzlos, aber damit es halt kosmetisch, bilanztechnisch besser ausschaut. Okay, genau, also man könnte auch mit Milliarden Verluste in der Bilanz weiterarbeiten. Und dann schreiben sie aber, Bilanzgewinn ist Nullpunkt und dann nächster Punkt, Bilanz ist solide. Ausrufezeichen.
Geil, ich glaube, das ist doch so ein Ding, das hat der Lindner in letzter Minute noch ergänzen lassen und sagen, du, das können wir so nicht stehen lassen, 21 Milliarden Verlust. Das wirkt scheiße, das will ich nicht. Schreibt noch irgendwas dazu, dass wir solide sind. Ja. Okay, gut.
Aber es gibt noch eine gute Nachricht, Thomas. Die Goldvorräte sind gestiegen. Jetzt sind es noch 200 Millionen Gold, sind um 17 sind es Milliarden? Nee, Milliarden, sorry. Haben wir keine Uhr, das ist wenig. Sind um 17 Milliarden gestiegen. Ich weiß allerdings nicht, wie die ihr Gold in der Bilanz bewerten, ob die das Mark-to-Market machen oder ob die einfach wirklich dazugekauft haben. Das müsste man nachschauen. Die gute Nachricht ist aber, alle Crash-Propheten ärgern sich jetzt. Target 2 ist um 176 Milliarden gefallen.
Was ist Target 2?
Das
Kapitalquote?
Nee. Wenn quasi eine italienische Firma in Deutschland was kauft und das Geld nach Deutschland überweist, dann fließt über die Grenze eigentlich kein Geld, sondern es entstehen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der EZB. Und Deutschland hat quasi, glaube ich, am Höchstpunkt 1.200, 1.300 Milliarden Forderungen gegenüber der EZB gehabt. Italien dann irgendwie 800 Milliarden Verbindlichkeiten oder so. Da, wo sich manche Leute wie Hans-Werner Sinn aufregen und sagen, das ist ein Milliardenrisiko, Rettungspaket für die scheiß Südländer und so. Also nicht mein Wort. Gut, er hat auch Scheiß gesagt. Aber die gute Nachricht ist, es geht zurück. Um 176 Milliarden gefallen. Jetzt sind es noch 1090 Milliarden.
Du bist ein schlechter Crash-Prophet, Holger, weil als Crash-Prophet musst du jede Information nehmen und sie immer katastrophal dastehen lassen. Also wenn die Forderungen gegenüber, bleiben wir mal bei Italien, hoch sind, ist es natürlich schlecht, denn das ist ein Riesenrisiko. Ja. Aber wenn die Forderungen sinken, ist das natürlich auch schlecht, weil das bedeutet, die deutsche Wirtschaft bricht zusammen. Wir verkaufen nichts mehr nach Italien.
Stimmt.
Die Italiener kaufen unsere deutsche Qualitätsware nicht mehr.
Ja, und wir kaufen von Italien noch schlimmer.
Und wir kaufen von Italien und schlimmer Robert Habeck alleine als Privatperson ist daran schuld.
Ja, so. Das stimmt.
Und so wird ein Schuh draus, Holger. So werden wir Crash-Propheten, verstehst du? Also nimm einen Fakt und interpretieren immer im Schlechtestmöglichen.
Ich überlege gerade, ob ich da irgendwas Tolles noch interpretieren kann, um dir zu zeigen, dass ich daraus gelernt habe. Der Banknotenumlauf, Thomas, ist
dramatisch eingefallen. Wir werden zum gläsernen Bürger.
Genau. Er ist um 4,2 Milliarden gefallen. Katastrophe. Okay. Übrigens, diese Target-2-Forderungen sind gar nicht gegenüber Italien, weil das sagen auch immer ganz viele Leute, sondern die sind gegenüber der EZB. Das heißt, wenn Italien ausfällt, dann würde die Bundesbank dann nur...
Dann regeln es die Griechen.
Dann regelt es die Griechen, beziehungsweise würde die Bundesbank ja maximal irgendwie mit ungefähr 23% der Anteil am Kapitalschlüssel von der EZB damit in der Kreide stehen, in Anführungszeichen. Mhm. Aber gut, da könnten wir jetzt eine eigene Sendung über Target 2 machen. Aber fand ich gut. Also tatsächlich, es ist sogar so, ich habe es am Anfang falsch gesagt, sie haben nicht mal einen Verlustvortrag schreiben müssen, sie haben noch gar keinen Verlustvortrag. Sie haben diese Wagnisrückstellung aufgelöst und hatten noch ein paar Rücklagen, aus denen sie entnehmen konnten. Und damit haben sie, wenn ich es richtig sehe, noch gar keinen Verlustvortrag. Der kommt dann erst nächstes Jahr.
Okay, ja. Ja, geile Sache. Also, und was denkst du, jetzt sind wir ja schon antizipativ dabei, was titeln morgen große deutsche Zeitschriften, Zeitungen? Milliardenverlust bei Lindner?
Bundesbank verliert Milliarden. Muss die Bundesbank rekapitalisiert werden? Klammer auf, Spoiler, nein, Klammer zu. Sowas kommt wahrscheinlich.
Doch, kann sie. Sie kann sich ja selbst rekapitalisieren. Das ist ja das Schöne an der Sache.
Aber sie braucht es ja auch nicht. Also sie kann ja wie die tschechische Notenbank irgendwie 15 Jahre lang mit negativem Eigenkapital rumgichteln. Das interessiert niemanden. Mhm. Also es kann natürlich schon das Vertrauen ins Geldsystem schwächen etc. Das ist schon ein wichtiges Thema, aber per se ist eigentlich egal.
Okay. Sehr gut. Ich habe heute Morgen kam mir die Idee, warte mal, wie viel? Wir sind bei 31 Minuten. Okay, ich kann meine Idee reinbringen. Die habe ich ganz ans Ende vom Podcast, aber ich habe mal drüber nachgedacht. Ich muss nur noch mal an mein EZB-Interview denken und da hatten wir über den digitalen Euro gesprochen. Die Gedanken sind ein bisschen weit gegangen.
War Frau Schnabel, oder?
Ich war noch nicht ganz wach. Genau, Frau Schnabel, wir haben noch ein paar andere interviewt, aber
Schnabel ist
die Person zum digitalen Euro war nicht Frau Schnabel, sondern es war jemand anderes, aber ist egal. Und da gab es ja immer so die Angst in der Finanzbranche, also das hat die EZB ja auch immer betont, dass es nicht so werden soll, dass mit dem digitalen Euro könntest du als Bürger ja einfach ein Konto bei der Europäischen Zentralbank eröffnen und dann zahle ich von meinem EZB-Konto auf dein EZB-Konto, zahlen wir einfach. Das heißt, das komplette Bankensystem sozusagen bräuchtest du gar nicht mehr. Und da kam mir der Gedanke, ist das denn eigentlich wirklich so schlecht, weil angenommen, wir könnten die Einlagenfazilität der Zentralbank nutzen und uns einfach Geld zum Leitzins leihen und Geld zum Einlagenzins einlegen, so wie die Banken es ja können, dann würde das uns ja deutlich günstiger kommen. Also dann soll die EZB halt noch eine Risikobewertung machen und macht es halt ein bisschen teurer für die Leute, die weniger Bonitäts, wie nennt man das? Weniger Bonität haben, sagen wir es mal so wie es bei den Banken ja auch der Fall ist. Und dann würden wir quasi die komplette Wertschöpfung von den Banken wegnehmen und den Bürgern in die Hand legen. Wäre das nicht so?
Also die Banken würden ja schon Wertschöpfung bei Derivaten weiter betreiben können.
Ja, okay, gut, also das ganze Kapitalmarktgeschäft und solche Sachen ausgeklammert. Das dürfen Sie gerne weitermachen.
Ich glaube, da gibt es ja mehrere Modelle. Also das klassische Modell vom digitalen Euro in der einfachsten Variante wäre zwar, wir haben alle unsere Wallet bei der Notenbank liegen, aber das ist quasi nur der Ersatz vom Bargeld. Bargeld ist ja eh auf der Passivseite von der Notenbank. Ja. Dementsprechend wird sich eigentlich wenig verändern. Du hast weiterhin dein Geschäftsbankensystem, aber anstatt dir halt von deinem Girokonto bei der Comdirect bar auszahlen zu lassen, lässt es dir von der Comdirect auf deine Wallet überweisen. Das ist dann dein Bargeld. Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, wo ist der Unterschied zwischen Zahlen mit Karte, aber ja.
Genau, also der Unterschied wäre dann, dass viele Händler darauf pushen würden, dass du das machst, weil es dir dann keine Gebühren geben sollte, theoretisch. Während Visa und Master ja ganz gern die Hand aufhalten. Also der Vorteil wäre bei den Handelspartnern am Point of Sale. Ja.
Aber das kannst du jetzt, wie du sagst, es natürlich noch ins Extreme übertreiben und sagen, du schaffst eigentlich auch den gesamten unbaren Zahlungsverkehr ab und setzt den auch irgendwie bei der Notenbank hin. Ich glaube, dann hast du aber ein Problem. Da gibt es aber sicherlich Leute, die schon Lösungen haben. Da bin ich einfach zu wenig drin. Das Kreditgeschäft darf ja nicht die Notenbank machen. Das wäre ja ziemlich dumm, weil die Notenbank, bei der sind ja Verluste egal. Die könnte dann jedem Seppel Kredite für Lambos geben, also mir zum Beispiel. Ja. Und wenn ich ausfall, wäre es wurscht. Das heißt, das Kreditgeschäft Genau.
Kreditgeschäft macht schon statt Sinn. 21 Milliarden Verlust sind es dann halt 21 Milliarden und 150.000. Who cares?
Genau. Oder dieser neue Aston Martin, der jetzt rauskommt für 3 Millionen. sah relativ interessant aus. Ich werde morgen eine E-Mail von Bloomberg bekommen. Nee, also das Kreditgeschäft macht halt schon Sinn, dass es bei den Geschäftsbanken liegt, weil du willst ja, dass die nicht einfach an jedem Deppen Kredit vergeben, sondern dass die Eigentümer der Banken dann im Zweifelsfall mit ihrem Kapital haften und nicht irgendwie gerettet werden oder so, was ja nie gemacht wird bei Geschäftsbanken. Mhm. Aber letzter Satz dazu. Für das Kreditgeschäft brauchst du ja Kundeneinlagen im Zweifelsfall. Es gibt sicherlich die Leute, die sagen, es gibt doch gar nicht, ihr habt doch irgendwo auf YouTube gesehen, dass man keine Kundeneinlagen braucht. Ja, es gibt so einen Satz von der Bundesbank, da steht da, für Kreditgeschäft sind Kundeneinlagen nicht vonnöten. Und dann hören alle auf zu lesen und sagen, hier, so ist es. Und der Satz geht halt weiter, wenngleich sie nicht schädlich sind und eine etwaige Refinanzierung vorwegnehmen. Also sollte man halt einfach den Satz fertig lesen. Also du brauchst fürs Kreditgeschäft Kundeneinlagen oder Kredite der Notenbank wieder. Mhm. Also ja, dann bist halt komplett auf die Notenbankkredite abhängig. Wahrscheinlich geht's schon irgendwie, aber also ich weiß nicht, ob das so eine tolle Idee ist.
Ja, also ich meine, was die Geschäftsbanken, die machen ja im Endeffekt, also die machen ja sozusagen das Bonitätsscoring oder die schätzen das Risiko ein, dass du das zurückbezahlst und wenn sie falsch einschätzen, dann gibt's halt aufs Maul und geht aufs Eigenkapital, im schlimmsten Fall gehen sie pleite.
Ja.
Aber diese Risikoeinschätzung könntest du ja eigentlich theoretisch auch bei der Zentralbank anlagern. Ich meine, es gibt viele Argumente, die dagegen sprechen, ne? Also zum Beispiel, dass du dann quasi, es wäre ein zentralisiertes Modell, es wäre ein Monopol, es wäre wettbewerbsschädlich und so weiter. Aber rein theoretisch, wenn du die Möglichkeit hättest, ich meine, im Endeffekt könnte man ja sagen, die Europäische Zentralbank ist in letzter Instanz ja für europäische Bürger da, könnte man ja sagen, ja gut, dann räumen wir denen die Möglichkeit ein, quasi das Bürger zu selben Konditionen wie Banken oder zu ähnlichen Konditionen wie Banken davon profitieren. Ja.
Aber dann vor der nächsten Wahl ruft dein Best Buddy, der Herr Macron, bei der Lagarde an, sagt, Christine, hier Wahl, Le Pen stark in Umfragen, scheiße, mach doch mal mehr Kredite an die Unternehmen, günstigere Kredite, dass die in der Pleite gehen, dass wirtschaftlich besser ausschaut.
Ja,
schon oder? Klar. Also das hat
ja, klar. Ich meine, das sind die Verwebungen, logisch. Ich bin ja auch tatsächlich in der komplett utopischen und Welt unterwegs, aber ich denke mir theoretisch, also ich tatsächlich fände es cool, wenn ich mich als Unternehmen gegenüber der EZB verschulden könnte. Also wir verschulden uns gar nicht, aber ja, außer gegenüber dem Finanzamt.
Und es gibt ja übrigens auch noch Leute, die noch ihr Konto bei der Deutschen Bundesbank haben.
Mitarbeiter, ehemalige Mitarbeiter.
Ne? Ehemalige Mitarbeiter. Du kannst immer noch mit deiner Bundesbank EC-Karte zahlen.
Ach echt? Das ist ja geil. Das hat ja Style. Aber gut, heutzutage musst du eine Kreditkarte schon einen Spiegel haben, ansonsten taugt die nichts auf dem Markt.
Das stimmt. Da hast du absolut recht. Hast du sie schon?
Nee. Also, wir haben einen ins Büro geschickt gekriegt vorab. Die läuft aber tatsächlich auf Arnos Account. Da habe ich sie schon. Ich habe sie doch sogar unpackt in einem Video.
Oh, das habe ich noch nicht gesehen.
Nee, kann ich dir mal schicken. Ich habe sogar gesagt, ich finde die gar nicht so schwer. Daraufhin hat Arno einen Faktencheck gemacht und hat festgestellt, dass sie tatsächlich schwerer ist als die Platinum Amex. Und dann mussten wir den Teil aus dem Video rausschneiden.
Jetzt viel geiler gefunden, wenn du es drin lässt, auf einmal mit Arno reingeschnitten. Ein kurzer Faktencheck dazu. genau.
Entschuldige die Fake News, die Thomas hier wieder verbreitet. Genau. Gut. Kommen wir zum Scam der Woche, oder? Den du entdeckt hast, oder Scam der Woche. Sagen wir mal, auf jeden Fall hohes Potenzial auf Clown und in diesem Fall Clownin der Woche.
Ja, also Scam ist es, glaube ich, nicht, sondern es ist einfach halt so ein dummes Aktiencoaching, wie man halt sonst immer sieht. Ich habe gestern, weißt du, ein bisschen auf YouTube geschaut und normalerweise schaue ich ja so seriöse Finanzinfluencer wie Finanztipp oder eben dich. Und dabei wurde mir dann tatsächlich, wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich sonst so anklicke, aber dann wurde mir diese Person reingespült mit über eine Stunde Aktienworkshop. Und da dachte ich mir, hier bin ich gerade am Arbeiten. Das war noch eine halbe Stunde, bevor ich oben rechts im Eck so eine fucking Nosferatu-Spinne entdeckt habe. Bin gerade am Arbeiten. Höre ich mal nebenbei an. Dann habe ich mal die Dame nebenbei angehört. Und
also man muss dazu sagen, es ist ein Video, das 93 Views hat bis jetzt. Wo ich mir denke, holy shit, wie kommt Holger so tief ins Rabbit Hole rein, um auf ein Aktien-Coaching-Programm, was eine Stunde 13 dauert, zu kommen mit 93 Views. Aber ja, Respekt, gute Recherche.
Fand ich auch. Ich weiß gar nicht, was man, also ich würde auf keinen Fall den Namen der Person nennen oder so, weil sonst.
Nein. Ich habe das mal einen renommiertes Journalistenhaus weitergegeben heute Morgen.
Ach, tatsächlich?
Ich habe gesagt, ja, wenn ihr Bock habt, da mal ein bisschen zu recherchieren, Holger und ich unterstützen euch da gerne. Wir möchten da allerdings nicht den Namen der Person oder die Firma nennen, einfach um zu verhindern, dass wir irgendwie juristischen Trouble kriegen. Nicht, dass es irgendwie illegal wäre oder sowas zu exposen oder auszutauschen, aber wir haben einfach keinen Bock, uns mit Anwälten zu beschäftigen, auch wenn wir sehr wahrscheinlich 100% im Recht sind. Und deswegen habe ich immer gedacht, komm, wir geben das jetzt einfach mal an ein klassisches Medium weiter, die sich dann mit so juristischen Krempel rumschlagen dürfen. Wenn du musst ja auch den Leuten eine Stellungnahme ermöglichen und so. Da haben wir ja gar keinen Bock drauf. Wir schwärzen ja einfach nur an, fertig.
Wir pöbeln ja, genau. Ja, aber ich finde einen zweiten Grund auch noch, selbst wenn das Leute sind, die meiner Meinung nach in die Hölle kommen, wie jetzt bei dir wahrscheinlich der Fall, finde ich es trotzdem auch wieder falsch, so einen Shitstorm zu erzeugen, weil das kann sich ja verselbstständigen, dass die Leute dann wirklich auf übelste Art und Weise beschimpft werden. Ja, wir kritisieren die ja, aber wir würden jetzt keine derben Schimpfwörter oder so benutzen. Das finde ich geht dann wieder zu weit und deswegen auch noch ein zweiter Grund, warum wir eigentlich keine Namen oder Links nennen.
Genau. Also das Thema Schimpfwörter machen wir natürlich nur, um bei Apple auch kinderfreundlich zu bleiben.
So ist es wichtig.
Genau. Ja, dann erzähl uns mal, was wird versprochen? Ich habe tatsächlich mir auch einige Reels und TikToks und so dazu angeguckt. Und ja, spannend. Aber erzähl uns worauf bist du gestoßen? Wie werde ich rich mit Aktien? Vielleicht also, auch nochmal ein Fakt am Rande. Ja. Es ist auch wieder, und das ist irgendwie ein relativ recurring Pattern, ein Coaching, was sich
ich hab's gesehen.
Von einer Frau ausschließlich an Frauen richtet. Das ist, das ist irgendwie sehr häufig. Also Frauen scammen scheinbar gerne andere Frauen. Aber okay.
Vielleicht ist es einfach so, dass Männer da das Ganze ein bisschen genderneutraler sehen und sagen, wir scammen einfach jeden. Mir ist egal, wen ich scamme. Hauptsache der Lambo kommt rein.
Wir sind inklusiv,
divers.
Wobei man dazu sagen muss, es gibt deutlich mehr männliche Scammer als weibliche. Nur was halt auffällig ist, dass die weiblichen sich ganz gerne an eine weibliche Zielgruppe richten. Ja. Aber okay, anyway, sorry für das 75. Mal unterbrechen. Ich lasse dir jetzt das Wort.
Mir fällt gerade ein, da hatten wir auch mal drüber gesprochen, ob Mona nicht euer Buch auch noch für Frauen rausbringt. Und meine Idee wurde ja von euch abgeschmettert, leider.
Einfach dasselbe Buch
mit einem Cover. Genau, und einfach für Frauen drüber schreiben. Ja. How to scam. Also ich fand es interessant. Die Person hat unter anderem mir erklärt, ETFs sind scheiße. Also die werden zwar auch gecovert im Aktiencoaching, aber 120% Rendite, das schaffst du mit keinem ETF der Welt. Katrin Holz dreht sich jetzt um und schaut dich komisch an. Aber also die Aussage war auf jeden Fall, mit keinem ETF der Welt kannst du in einem Jahr 120% Rendite erzielen. Mit einzelnen Aktien sei das aber durchaus normal.
Ja, und hier Screenshot von der Comdirect von einem Kunden oder einer Kundin, die tatsächlich diese 120% gemacht hat. Ja, auf dem Screenshot halt, kann man nicht sonderlich viel erkennen, außer eine plus grüne 120%, aber hey, trust me, bro.
Ja, aber du kannst, glaube ich, sogar, oder vielleicht in einem anderen Screenshot siehst du die Aktie. Also ich glaube schon, dass das echt ist, weil die Person hat halt einfach Nvidia und Meta gekauft. Und das ist halt super gelaufen letztes Jahr. Dementsprechend. Ja, was viele auch machen, was, glaube ich, dann bei der Comdirect so verschwindet. Du kaufst Aktien und dann verkaufst du einfach schnell alle Verlustaktien. Dann sind nur noch die Gewinner drin. Dann hast du eine mega Depot-Performance und die zeigst du dann per Screenshot. Ja.
Stimmt, wir müssten so eine Finanzos Copilot Trusted-Version machen, dass du quasi dass du so ein Verification-Badge bekommst, dass wirklich alle Transaktionen enthalten sind und du die nicht nachträglich schön gerechnet hast.
Ja. Das ist nicht schlecht. Der Mann hat wirklich diesen Hedge vorgekauft.
Verstehe. Naja, also auf diesem Screenshot sieht man halt, dass 3.000 Euro Gewinn drauf sind. Das wird sehr wahrscheinlich für das Coaching nicht reichen, aber können wir gleich drüber sprechen, was sowas kostet.
Ja, tatsächlich doch, es reicht ungefähr. Also Kosten, genau, danach durften die Community Fragen stellen. Weiß nicht, ob die echt waren, weil die haben dann immer nur gefragt, wo kann ich buchen, wann kann ich buchen? Das sind die klassischen Fragen, die du bei sowas bekommst.
Ja, ja.
zu den Kosten war die Antwort, das kann man nicht so genau sagen. Man schneidet es sehr individuell auf die Personen zu. Ich glaube, du darfst einfach nie die Kosten vornennen. Du musst immer erst ins Erstgespräch rein, damit du die Leute richtig zulabern kannst.
Ja.
Aber es würde etwa so viel kosten wie ein Führerschein.
Und ein Führerschein kostet heute, sagt sie auch, gleich eine Price-Range mit dazu. Was kostet ein Führerschein heute? 3.000, 4.000 Euro?
Ich weiß ehrlich gesagt, was hat unser Führerschein damals gekostet? Ich meine, du hast einen Franzosen-Führerschein, oder? Hast du
Meiner war unter 1.000. Nee, Deutsch.
Deutsch. Ich weiß
nicht. Ja, ist auch schon lange her. Ich habe gleich dafür mit 16 gemacht. Also ich war unter 1.000 Euro noch, ja.
Ich wollte auch mit 17 machen, aber bin ich durchgefallen. Und dann habe ich erst mit 18 machen können.
Mein Vater hat mir das damals bezahlt und hat gesagt, das ist aber nur geliehenes Geld. Wenn du durchfällst, will ich die Kohle zurück. Fand ich guten Incentive.
Hätte meine Mutter mal auch mit mir machen sollen. Dann wäre ich vielleicht nicht mit 70 durchs Vorfahrtgewehrenschild durchgerast, sodass der Fahrlehrer neben, der Prüfer neben mir, ich glaube, er hatte in dem Moment wirklich kurzzeitig Angst um sein Leben. Zu Recht.
Und dann hast du ihn trotzdem gekriegt, ne?
Nee, dann musste ich nochmal antreten zur Nachholprüfung.
Sehr gut, sehr gut.
Genau, also und dann, was ich auch gut fand, Bücher sollte man keine lesen. Bücher sind nämlich immer zu kompliziert. Und beim Führerschein ist es auch so, du musst ja beim Führerschein nicht lernen, wie man das Auto auseinander nimmt. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn zu verstehen, was Discounted Cashflow oder so ist, weil das brauchst du ja nicht. Du, beim Führerschein weißt du ja auch nicht, wie das Auto funktioniert. Das stimmt,
dazu muss man sagen,
keine Ahnung, wie ein Auto funktioniert.
Dazu muss man sagen, das finde ich wenigstens ehrlich als Argumentation, weil die meisten Finfluencer sagen, ja, man muss recherchieren und das gibt's auf der Investors Relations Page, aber die meiste Recherchequelle sind eigentlich andere Instagram-Accounts, die irgendwie Shots mit Logos gepostet haben, die dann wieder aufgegriffen werden, so, oh geil, hier Dividende goes up, rich soon, mein Netflix ist bezahlt. Also es ist wenigstens ehrlich, es ist natürlich
weiß, aber es ist ehrlich. Es ist wenigstens ehrlich, wobei es gibt auch manche Leute, die schreiben einfach von Seeking Alpha ab. Das finde ich dann ist zumindest noch irgendwie. Manchmal ist da ja was qualitativ Akzeptables dabei. Martin Skrelli hat da früher ja auch gepostet.
Es soll auch Unternehmen geben, die News posten, die von Bloomberg abgeschrieben sind. Aber das sind nur Gerüchte im Markt, von denen ich mal gehört habe.
Und wo ich vorsichtig wäre, tatsächlich ist bei den Jahresberichten. Weil wir haben ja gerade gesehen, Bundesbank, wenn du dir die Präsentation anschaust, da ist die Bilanz solide, Dividende ist sicher und solche Sachen. Immerhin, wenn jemand wirklich einen Geschäftsbericht reinschauen will, die ersten ungefähr die Hälfte immer überspulen, weil das ist das, was sie dir zeigen wollen und erst am Ende ist das Spannende. So, aber ganz kurz zum Ende, Einsteins Zinseszins ist natürlich auch wieder am Start und das Beste, wo ich gelacht habe, ist, dass das Depot, das empfohlen wird für Anfänger, ist ein Reseller von Interactive Brokers. Weißt du, die fucking Plattform, wo ich einen halben Tag gebraucht habe, ich bin jetzt zwar auch keine Experte, aber ich kenne mich ein bisschen aus mit Finanzmarkt, wo ich einen fucking halben Tag gebraucht habe, um zu verstehen, wie ich Euro in Dollar tausche. Das ist dann an Anfänger zu empfehlen.
Warum nicht? Ich bin auch bei Interactive mit der GmbH-Konto und es ist ein absoluter Horror. Also User Interface ist so das Schlimmste, was es überhaupt gibt.
Ja.
Ja, ist schön. Gute Empfehlung, ja.
Ich meine, es ist ein super Broker, aber ist halt saukomplex und für Anfänger vielleicht nicht geeignet. Ja. Und dann fand ich es noch gut, das Fake-Beispiel, das immer gebracht wird, von irgendeiner alleinerziehenden Person, kurz nach der Scheidung meistens, um dann eben das Drama zu unterstreichen, weil es ist ja oftmals so, dass den Leuten dann wirklich schlecht geht und dann heißt, nee, Aktiencoaching gebucht, seit vier Jahre gebraucht und jetzt finanziell frei. Hier Bilder von dem letzten Urlaub und so. Also schön mit den Hoffnungen der Leute spielen, die eh wenig haben, um das Letzte noch aus der Tasche zu ziehen. Ich könnte ehrlich gesagt kotzen, wenn ich sowas
sehe. Das ist pervers, oder?
Ja, das kotzt mich wirklich an.
Das war der rationale Teil. Wie du mich kennst, wenn ich mich über Hedgefondsmanager zum Beispiel auch informiere, interessiert mich ja vor allem der Gossip-Teil, also mit wem hängen die ab, wie jung ist die, wie groß ist der Altersunterschied zur Ehefrau und solche Dinge. Und diese Art der Recherche habe ich natürlich auch hier gemacht, zweifelsohne. Was mich am härtesten getriggert hat, war ein Mindset-Tipp gewesen, wo sie gesagt hat, wenn du in einen Louis Vuitton-Store reingehst, und sie hat das S betont, und da stellen sich bei mir natürlich direkt die Nackenhaare auf. Man sagt Louis Vuitton, aber okay.
Dann danke, dass du es für mich nochmal erklärt hast.
Kennst du nicht dieses Gefühl, wenn du in so einen Louis Vuitton-Store reingehst und jetzt stell dir mal vor, du gehst da hin und sagst, ja, ich hätte gerne ein paar Schuhe für heute Abend und bitte noch drei Handtaschen zum Vergleichen und so, da würdest du dich ja unwohl fühlen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde mich da verdammt unwohl fühlen, aber ich fühle mich auch so unwohl, wenn ich einfach nur da reinspaziere.
Ja.
Und sie meinte so, und das ist ein Mindset-Problem, du sollst in diese hochkarätigen Läden reingehen, auch in Sterne-Restaurants gerne mal, um das richtige Mindset zu übertragen und dich mit Leuten zu umgeben, die viel, viel reicher sind als du. Denn, und das ist ein anderes Reel, umgib dich mit 5 Alkoholikern und du wirst der 6. Alkoholiker, umgib dich mit 5 Millionären und du wirst der 6. Millionär. Das sind die Art von Tipps, die man braucht. Und wenn du dann herausfinden willst, wie viel dieses Coaching kostet, dann musst du dich abseilen und da ist ein Pflichtfeld deine Telefonnummer. Und ich weiß aus anderen Quellen, also dass solche Coachings sehr viel abhängig von deinem Einkommen und deinem Vermögensstand gemacht werden. Das heißt, ich werde mich sicherlich dort mal registrieren. Einmal als armer Schlucker, als alleinerziehende Person, von der du gesprochen hast, die gerade eine Scheidung durchlaufen hat und nichts mehr hat. Und einmal als sehr reicher Mensch. Und dann mal gucken, wie die Preise sind. Aber ja, und dann sehen wir mal, wie viel so ein Führerschein kostet. Und vielleicht noch ein letztes Ding. Es wird sehr viel damit geworben, dass man auf solche Coaching-Seminare gegangen ist von zwei Brüdern aus Kassel, die auch ziemlich bekannt sind. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Baulig? Sagt ihr das was?
Ja, das war doch der Einser-Abiturient früher, oder?
Ich keine Ahnung, ob
das ein Einser. Ich glaube, der hat erst so einen YouTube-Kanal gehabt, wo er dir erklärt hat, wie du gut in der Schule wirst und hat sich Einser-Abiturient genannt.
Okay, geil. Na, jedenfalls, er macht halt viele Coachings und alle, die diese Coachings durchlaufen, haben so ziemlich genau dieselbe Masche, nämlich irgendwie was sehr Hochpreisiges anbieten. Du musst Hochpreis-Coach werden. Also es sind quasi die Coaches der Coaches, aber die sind wirklich erfolgreich. Anders
ja, ich wollte gerade sagen, die machen das richtig. Die ziehen halt den anderen Coaches das Geld aus.
Genau, die verkaufen die Schaufeln. In einer der Stories wird übrigens auch der Parkplatz gefilmt vor den Büros, wo jede Menge teure Autos sind. Steht drin. Übrigens, so sieht der Parkplatz eines erfolgreichen Consulting-Unternehmens aus. Chapeau. Man merkt ja, der Fokus ist sehr klar. Ich find's sehr beeindruckend insgesamt, dieses Konstrukt. Ja.
Hast du noch kein solches Coaching gebucht?
Ich habe noch kein solches Coaching gebucht. Ja, vielleicht werden wir dann vielleicht
noch
werden wir
da auch mal erfolgreich.
Aber vielleicht eine kleine Anekdote hier am Rande. Du weißt ja, dass wir den Finanzhaus Campus haben.
So eine Tommy, Videoreihe, glaube ich, oder?
Genau, das ist quasi, also wir haben das ist auch ein Online-Kurs, den wir machen, der kostet 500 Euro, also ein bisschen weniger als 500 Euro, aber sagen wir 500 Euro. Und genau, weil wir irgendwann haben wir gesagt, so, wir werden super viel danach gefragt und es gibt echt ein Bedürfnis von Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock, 700 YouTube-Videos mehr anzugucken, zeig mir das so Schritt für Schritt mit Quizzen und allem Möglichen drum und dran. Und der ist aber schon ein bisschen in die Jahre gekommen, so dass unser Tommy bei uns im Team, Entwickler, Principal Engineer, das mal liebevoll den Scampus genannt hat, weil es schon irgendwie so alt aussieht, als wäre es. Das hat mir tatsächlich ein bisschen der Seele wehgetan, aber den wollen wir auch überarbeiten. Und da haben wir auch mit verschiedenen Agenturen mal gesprochen, so was da so gutes Marketing sind. Wir haben auch am Anfang Paid-Kampagnen gemacht, also wo wir Werbung drauf geschaltet haben auf Facebook und so weiter. Und die haben uns alle unisono gesagt, immer erstmal wird in den Sales Calls mit der Uhr geflext. Und dann wurde uns immer gesagt, so ja, 500 Euro, das ist scheiße. Ihr braucht ein Hochpreis-Coaching. Macht 5.000 draus und dann noch einen halbstündigen Call mit Thomas obendrauf. Könnt ihr viel mehr Geld machen. Und wir sagen, ja, aber wir wollen unsere Marke nicht verbrennen. Wir wollen das einfach als Produkt dahinstellen für Leute, die zahlen wollen und das Wissen sich reingepresst kriegen. Und wir haben auch immer kommuniziert und gesagt, in diesem Campus ist kein Wissen drin, was du nicht auch kostenlos auf YouTube kriegst. Ja. Haben wir immer mitkommuniziert. Und genau, jetzt überlegen wir uns, was wir zukünftig mit dem Scampus machen werden. Aber ja, das mal zum Hintergrund, wie diese Coaching-Szene ist. Und ich kann verstehen, dass man sich da reinziehen lässt, weil die winken dann schnell so mit Millionen Umsätzen. Und als wenn ihr keine Millionen Umsatz macht in den ersten Monaten, dann bin ich aber echt verwundert.
Ja, und die Coaches selber sagen immer gern, wie viel andere Coachings sie selbst gebucht haben, weil dann denkst du dir, okay, 3.000 ist echt viel, aber die hat ja auch selber für 100.000 Euro ein Coaching gebucht. Also ist es ja also okay, wenn ich auch eins buche. Aber genau, und dann kann man übrigens, wenn du den Führerschein gemacht hast, kannst du danach noch für ein paar Euro im Monat, das ist wirklich wenig, ich weiß gar nicht, wie viel das im Moment ist, ich glaube 87 Euro im Monat, kannst du dir dann noch die Betreuung weiterbuchen. Und da habe ich mal dann gedacht,
Facebook-Gruppe drin bleiben.
Genau, darfst du in der Facebook-Gruppe drin bleiben. Da habe ich immer gedacht, okay, meine paar Euros da auf Patreon, vielleicht soll ich einfach auch 200 Euro im Monat sagen, da kriegst du hier die besten, heißesten Infos.
Ja. Also es ist echt. Aber ich meine, das ist doch ein guter Deal dafür, dass du dein Loser-Mindset quasi im Schach gehalten bekommst. Das stimmt.
Ja.
Da kann man sich dann gegenseitig austauschen und erzählen, wie krass das Gefühl ist, jetzt endlich in einen Louis Vuitton Laden reinzugehen und sich hier 5 Handtaschen von den Verkäufern zeigen zu lassen, ohne sich dabei schlecht und arm zu fühlen.
Ich fühle mich echt immer schlecht bei den solchen Läden. Also ich kaufe ja fast gar nicht mehr live ein. Ich kann mich erinnern, das allerletzte Mal, glaube ich, war wirklich vor 10 Jahren, da habe ich mir so einen Burberry-Schal gekauft. Da bin ich reingegangen in den Laden, da hat mir die Schals angeschaut und ich merke dann immer schon, wie die Leute mich von der Seite beäugen. Was macht dieser da? Will er die
klauen? Hat der einen Kapuzenpulli an, der
Typ? Ja, dann kam die Bedienung wirklich her und sagt, suchen Sie den Preis? Ich so, nee, ich hätte einfach bloß das Ding mit 100% Kaschmir in Blau, bitte. So, ja, das sind die, ja, dann nehme ich ihn. Ach, da, und dann merkst du, wie du sagst, du nimmst ihn, schalten die komplett um und werden super freundlich plötzlich. Und ich hasse es. Ich hasse
es. Ich hasse es auch wie die Pest, ja.
Also, das ist ein guter Schal, den habe ich immer noch. Der, seit 10 Jahren hält dieser Schal.
Sehr gut. Ein Luxus, also meine, wenn wir von Luxusmarken sprechen, eine Marke, da habe ich tatsächlich aber, das gucke ich mir immer gerne an, aber ich krieg's irgendwie nicht übers Herz, so viel Geld für was auszugeben, ist Hermes. Hermes, finde ich, ist die geilste Marke ever. Luxus. Also die schönste, kennst du nicht?
Doch, die kommen jeden Tag bei mir vorbei, aber verstehe ich jetzt
nicht. Aber erzähl mal weiter. Ich rede nicht von Paketdienst, genau. Nee, Hermes. Ich bin großer Hermes-Fan, habe aber tatsächlich noch nichts gekauft. Unsere Praktikanten haben zum Abschied immer eine Hermes-Krawatte gekriegt. In gewissen Banken dürfen das nur die Partner tragen. Dann bist du gesteinigt, wenn du als Praktikant ankommst und Hermes-Krawatten trägst. Hier, wie heißt er nochmal? Der junge Rezo-Hater von der CDU. Wie heißt der nochmal?
Philipp Amthor?
Amthor, genau, ja, der hat mal Bekannten von uns, einer gemeinsamen Bekannten von uns stolz erzählt, dass er nur Hermes-Krawatten trägt.
Ein Mann des Volkes.
Ein Mann des Volkes, genau. Wissend, dass so eine Krawatte die günstigste, ich glaube, 180 Euro kostet für eine Krawatte. Ja, gut. Aber auch gute Qualität. Ich finde, es hat einfach Style, es ist nicht so prunkvoll und protzig und ja, aber keine Ahnung.
Jetzt kommt
ich bin auch noch nicht in den Hermes-Laden reingegangen, hat mir gesagt, Entschuldigung, können Sie mich bitte einmal von oben bis unten einkleiden? Ich habe auch Mindset-Probleme.
Ich muss gestehen, meine Krawatten, Thomas, die ich habe tatsächlich eigentlich nur Krawatten von einer Marke. Ich habe aber auch bloß 3 oder 4 Krawatten. Und es ist aber nicht Hermes, weil das ist klar Franzose, sondern ich bin da mehr Fan von den Italienern von Zegna. Das ist das einzige Zeug, was ich mir von Zegna früher leisten konnte, waren die fucking Krawatten, weil die haben auch bloß irgendwie 100 noch was Euro kostet.
Das ist die Einstiegsdroge, ne? Weil wenn du mal einen Hermes-Anzug haben willst oder so, sind mal locker 10.000 oder so. Ich bin da, holy fuck, wer kann so viel Geld ausgeben für sowas? Aber okay.
Ich bin in New York beim Analysten-Coaching in den Zegna-Store rein, habe gesagt, hallo, ich hätte gerne eine Krawatte. Dann habe ich die gekauft, dann schaut mich der Verkäufer, der war total nett, schaut mich so lachend an. Do you also want a suit? No. Geil. Aber das war nett. Das war nicht so herablassend, sondern es war wirklich so nett, wo er weiß eh, was die Antwort ist. Geil. Aber er muss fragen.
Wie geil ist das? Das ist wie wenn du. Okay, das ist gut. Sehr gut. Das ist wie wenn du, kennst du Porsche Design? Wenn du so einen Porsche Design Stift, der auch schon mal ein Vermögen kostet, kaufen gehst und die fragen dich, wollen sie noch einen 911er dazu?
Heute nicht.
Alles Mindset-Probleme, Holger. Alles Mindset-Probleme. Aber sweet, auf jeden Fall. Cool. Was haben wir noch? Ey, hier, Elefant in the Room. Können wir den noch vorziehen?
Wer ist der Elefant?
Ja, du hast es schon. Hier, dein Screenshot, dein schwarzer Screenshot mit weißer Schrift.
Ja.
Nvidia, müssen wir ja drüber sprechen. Ein Finance-Podcast, wo nicht über Nvidia gesprochen wird, ist dann nahezu skandalös. Vielleicht noch vorab eine kleine Anmerkung, bevor du runterrattern darfst. Norman bei uns im Team. Jetzt musst du fragen, wer ist Norman?
Wer ist Norman?
Das klassische Gespräch mit Markus. Ja, Markus stottert dann kurz, weil er nicht mehr weiß, was sein Role-Title ist. Also unser Product Manager Norman hat tatsächlich mit Nvidia einen Tenbagger gelandet. Das ist krass. Also der hatte ein bisschen was investiert und gestern, keine Ahnung, haben wir zusammengesessen, haben ein Tutorial-Video produziert und hat gesagt, okay, krass. Habe ich gesagt, was ist krass? Und er so, meine Nvidia ist gerade 14% hoch. Habe ich gesagt, okay, bei wie viel stehst du jetzt? Er hat es in Covid hat er es gekauft. Nvidia. Mhm. Und habe ich gesagt, okay, wo steht das jetzt? Und er so, ja, ich glaube, ich bin jetzt bei 10x. Habe ich gesagt, holy shit, ich würde das niemals durchhalten. Also wenn ich in Einzelaktien investieren würde und mal so bei 200% plus stehe oder so, dann wäre ich lange raus. Von daher Respekt für Leute, die es durchhalten, einen Tenbagger über 2 Jahre hin aufzubauen.
Oder zumindest die Position reduzieren, wenn nicht aussteigen. Aber ja, finde ich auch. Guter, richtiges Mindset hat der junge Mann. Vielleicht sollte der einfach das nächste Coaching machen.
Ja, stimmt.
Norman,
erzähl, warum ging das so ab?
Also die Zahlen waren besser als erwartet.
Punkt, danke. War mir eine Freude mit dir im Podcast heute, Holger.
Alles, was man wissen muss. Ich glaube, man muss die Zahlen nicht groß runterrattern. Ich glaube, so die Hauptdinge waren, dass insbesondere nicht nur die Zahlen fürs letzte Quartal deutlich besser waren als erwartet, sondern dass auch die Guidance, also was sie quasi für die Zukunft erwarten, nochmal irgendwie um 2 Milliarden, und ich habe es ja irgendwo, genau, erwartet wurde eine Guidance von 22,2 Milliarden. Nvidia hat eine Guidance von 24 Milliarden gegeben. Also einfach nochmal irgendwie so knapp 2 Milliarden höhere Guidance. Und alles zusammen, die Aktie, die ja witzigerweise, mal gucken, ob ich da irgendwo schnell diesen fucking Kurs herkriege. Entschuldigung, liebes Apple, bitte das Wort rausschneiden. Die Aktie daraufhin ist ja erstens mega stark gestiegen. Das war, Bloomberg hat es netterweise zusammengeschrieben für uns. Der größte One Day, die größte One Day Addition zur Marktkapitalisierung jemals in der Geschichte mit fast 280 Milliarden. Der zweitgrößte, witzigerweise, mit fast 200 Milliarden war Meta vor 2 Wochen. Mhm. Dann irgendwie Apple im Jahr 22 etc. Dass das alles in letzter Zeit stattfindet, ist klar, weil die Bewertung muss ja schon relativ hoch sein, damit es so einen Move auch gibt. Mhm. Aber das Spannende war, weil hier sieht man es eigentlich gar nicht so, dass der erste Anstieg von Nvidia nach den Zahlen, der schon so krass war am Abend oder Aftermarket, der hat Nvidia erstmal überhaupt zu dem Level gebracht, wo sie Mitte Februar eh standen. Und dann kam eben jetzt die Stunden drauf, am nächsten Tag nochmal ein Batzen obendrauf dazu. Ja, weiß nicht, ob man da mehr groß zu sagen muss, außer schön die
Was
Leute, die
sie
das gekauft
Firma?
Haben. Nein, ich weiß es nicht, irgendwas mit Computerspielen und Chatbots, glaube ich.
Krypto-Mining. Die haben da mal einen Krypto-Miner, eine extra Grafikkarte für Krypto-Mining, weil denen wurden die Grafikkarten so aus der Hand gerissen, als das Mining so lukrativ war, dass die da irgendwie so eine Sperre drauf gemacht haben, dass du es nicht mehr fürs Minen nutzen kann, aber wollten selbst einen ASIC-Chip rausbringen. Weiß ich gar nicht, ob das gekommen ist. Jetzt ist ja das Thema AI, jetzt ist ja Krypto nicht mehr interessant.
AI ist das größte Thema. Und dass die Chinesen, glaube ich, die Gaming-Karten kaufen und dann repurposen für AI, weil Biden verboten hat, dass sie das normale kaufen dürfen. Mhm. Die Nachfrage aus China ist aber, geht, glaube ich, gerade zurück, haben sie berichtet, wenn ich mich nicht so sehr täusche. Da ist die Vermutung naheliegend, dass die Chinesen die letzten Monate einfach alles gekauft haben, was es gibt, weil sie erwarten, dass es dann bald diese Option sich auch nicht mehr bietet. Irgendwas wollte ich noch sagen zu Nvidia, was die machen. Im witzigen Kommentar, aber ich habe ihn vergessen.
Hautcreme.
Hautcreme, stimmt. Nee, das war Niveau, oder? War das nicht Niveau?
Niveau, genau. Aber geile Sache. Und hier, was Kollege Norman meinte, er schaut ganz gerne den Podcast oder den Morning Bell, heißt das, von Markus Koch. Den kannst du ja bestimmt auch. Ich bin großer Fan von Markus Koch. Erstens hat er eine entertainende Art und zweitens sind seine Analysen auch gar nicht so verkehrt. Und er meinte,
der war bei Harald Schmidt zu Gast.
Stimmt, ja, der Ausschnitt ist geil, das stimmt, den habe ich auch schon gesehen. Und der meinte so, ja, wenn die Nvidia-Zahlen kommen, dann wird es zweistellig. Also zweistellig hoch oder zweistellig runter, aber es ist relativ sicher, dass die Kursveränderung zweistellig sein wird. Und das fand ich interessant. Und da habe ich so gesagt, Norman, wie hast du das gehalten, also wie hast du die Balls gehabt, das Risiko einzugehen, zu sagen, dass es auch mal zweistellig runtergeht? Ich hätte dann einfach vor dem Event verkauft. Und er meinte so, ja, ich habe es einfach verschlafen.
Geil.
Diese beste Idee, beste Strategie.
Ja, das hat man aus Optionsmärkten ablesen können. Also quasi, wenn man sich die implizite Vola anschaut, hat man, glaube ich, schon irgendwann mal. Dann kann man so den implied Move ausrechnen und der war plus minus 11% oder so vor den Zahlen.
Ah ja, okay. Und gejumpt ist es 14%, glaube ich, gell? Also gar nicht
ja, so aber entfernt. Ja, erst ist es irgendwie 5 oder 6% runter, direkt bei Veröffentlichung der Zahlen. Das war ziemlich witzig. Und dann ist es aber sofort irgendwie 14% hoch, dass es dann am Ende im Plus war.
Gibt es da Erklärung für oder wäre das nur Aktienmarkt-Voodoo?
Das ist, glaube ich, Aktienmarkt-Voodoo. Das ist ja eh Aftermarket, da ist die Liquidität relativ niedrig. Da sind halt irgendwelche Algos noch aktiv, die dann den Text schnell durchscreenen und irgendwie darauf reagieren. Weil was ja immer noch irgendwie so unklar ist, wie du wirklich AI groß monetarisieren kannst. Ich glaube, das hat noch, außer halt die Schaufelhersteller wie Nvidia, aber das hat ja, glaube ich, noch nie, ja, das hat ja, glaube ich, noch niemand groß gezeigt, sondern es gibt ja immer noch Riesenprobleme. Ich weiß nicht, im Doppelgänger-Podcast habe ich es gesehen. Oder was Doppelgänger? Das hat auf jeden Fall der Philipp Klöckner auf LinkedIn gepostet. Da gab es jetzt ja die Tage ein riesen Issue mit dem Google-Chatbot. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Generell, also damals hat ja Microsoft mal so ein Chatbot gemacht, so 2016. So ein kleines Mädchen auf Twitter, glaube ich, die dann innerhalb von einem Tag die übelste Rassistin geworden ist.
Da erinnere ich mich.
Und da hat man jetzt halt anscheinend so Vorkehrungsmaßnahmen eingebaut, dass es nicht mehr passieren kann. Und jetzt ist aber in die andere Richtung umgeschlagen. Also wenn du da irgendwie gefragt hast, zeig mir einen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, dann hast du halt entweder irgendeine Asiatin gesehen oder also was halt offensichtlich historisch nicht richtig ist, weil der Chatbot trainiert war, immer möglichst viele verschiedene Phänotypen zu zeigen.
Okay, geil. Ja. Zeig mir ein Bild von Adolf Hitler.
Wobei, halt, eigentlich stimmt's ja. Also, Zweiter Weltkrieg kann ja wirklich eine Asiatin gewesen sein. Aber ein deutscher Soldat, glaube ich, war die konkrete Frage.
Sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeiten sind eher gering, aber ja. Also, er orientiert sich nicht mehr an den echten Wahrscheinlichkeiten.
Nein, ich meine, der Zweite Weltkrieg war ja auch drüben. China, Japan,
USA. Ja, ich weiß schon. Hab ich schon verstanden.
Okay.
Ja, okay, geile Sache. Übrigens auch, wo du gerade Doppelgänger-Podcast erwähnst, Recherche von, oder was Pip rausgefunden hat, was ich auch sehr spannend finde, weil es auch so ein bisschen hier in unser Themenfeld mit reinragt, ist, er hat mal eine Zahl gepostet von den Net Profits von der gesamten Spielebranche in Deutschland, ja, gesehen, also ja, mit zählen Spielautomaten, Lotto und so weiter rein, im Verglichen zum ETF-Volumen. Ich glaube, nagel mich jetzt nicht fest, vielleicht finde ich es auf die Schnelle, aber das, was Spieleunternehmen an Umsatz machen, ist noch um Vielfaches größer als das, was alle ETF-Sparer in Deutschland in ETFs stecken. Ja, das fand ich auch eine ziemlich beeindruckende Zahl. Und wenn, ich glaube, du rechnest so mit einer Marge von ungefähr 20% bei Glücksspielen. Und das heißt, das Volumen wäre quasi fünfmal höher. Also die Leute investieren fünfmal mehr in Glücksspiel als in ETFs.
Ja gut, aber zeig mal den ETF, wo du 120 Millionen gewinnen kannst, wie beim Euro-Checkpot.
Ja, mit welcher Wahrscheinlichkeit? Ne? Kein ETF macht 120%, haben wir doch richtigerweise. Warte, ich gebe dir die richtigen Zahlen gelernt, genau. Was sagt er? Die 2020er Netto-Einzahlungen in ETFs übertreffen nicht einmal die Bruttospielerträge der deutschen Glücksspielindustrie. 7 Millionen Menschen. Okay, gut, ich krieg's jetzt auf die Schnelle, hatte seine Zahl nicht. Also Glücksspiel, Nettoerträge ETFs um die 11 Milliarden und Glücksspiel, wenn ich das an der Grafik an der Skalierung jetzt sehen kann, würde ich dann sagen, so 13. Nettoerlös.
Das heißt, Zertifikate da dazu zu den Glücksspielen?
Nein, sehr wahrscheinlich nicht.
Okay.
Seine Idee war dann, solche ETF-Automaten zu machen, weißt du, wo du einfach dein Kleingeld reinschmeißen kannst und dann wird das auf deinen ETF-Sparplan eingezahlt. Keine Ahnung, wie gut das funktionieren könnte.
Das fände ich eine geile Idee. Oder, hey, du als Franzose musst dich heute freuen, in Frankreich ist doch die staatliche Lotterie börsengehandelt.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt.
Ich weiß nicht, wie heißt der nochmal?
FDJ, Française des
Jeux. Genau, danke.
Ja, da kann man vom Pech der anderen profitieren. Das ist doch schön. Gut.
Letzte Sache noch. Müssen wir einen Satz sagen. Nikkei, Thomas, All-Time-High nach 34 Jahren, endlich wieder ein neues All-Time-High. Das wollte ich einfach bloß nochmal sagen.
Das ist geil. Und ist der Nikkei ein Kurs- oder ein Performance-Index? Ein
Kursindex natürlich. Wie jeder vernünftige Index auf der Welt, außer der scheiß DAX.
Der ist ein Performance-Index.
Es gibt auch einen DAX-Kursindex, es gibt ja von beiden Indizes immer beides, aber bei allen Indizes auf der Welt schaut man immer die Kursindizes an, außer beim DAX, da guckt man um Performance. Also wir bescheißen echt, wo es nur geht.
Okay, cool. Also das heißt, der Kursindex, vielleicht für alle, die es gerade nicht verfolgen können, Kursindex, da wird nur der Kurs herangezogen, nicht die Dividende. Performance-Index werden die Dividenden mit reingerechnet. Das heißt, wenn 100 Euro Dividende ausgeschüttet wurde, wird simuliert, als hättest du diese 100 Euro nochmal in den DAX reinvestiert. Deswegen sagt ein All-Time-High beim DAX relativ wenig darüber aus, über die Kurse, ob die Kurse da drin auch am All-Time-High sind, weil die Dividenden ja mit einberechnet werden.
Ja.
Und deswegen wird das allgemein als Beschiss gesehen. Wobei man dazu sagen muss, der Dow Jones ist, glaube ich, auch ein Performance-Index, ne? Ne?
Alles, also ich sag wirklich, jeder Index auf der Welt wird als Kursindex angeschaut. Das sage ich seit Jahren, noch nie hat irgendjemand widersprochen. Ich habe noch keinen Index gefunden, bei dem es nicht so ist. Wobei man fairerweise sagen muss, der DAX macht es eigentlich richtiger, oder? Also wenn du wirklich die Performance vergleichen willst, macht es ja mehr Sinn, alles als Total Return oder Performance Index anzuschauen.
Genau, ja, aber was du ja wissen möchtest, ist ja All-Time High. Und All-Time High-Aussage ist ja eigentlich mehr so eine Kursaussage als eine
Wealth-Aussage
sozusagen.
Ja. Ja. Nee, good point.
Aber ich persönlich finde es auch immer gut. Also ich finde Performance Index tatsächlich aussagekräftiger. Das ist ja auch zum Beispiel das, was wir bei uns in der ETF-Suche immer machen. Wenn du einen Thesaurierer und einen Ausschütter miteinander vergleichst, dann rechnen wir die ja gleich sozusagen. Also ja. Der Ausschütter hat ja zwangsläufig einen Nachteil gegenüber dem Thesaurierer, weil durch die Ausschüttung ist ja weniger Geld drin sozusagen. Also und deswegen vergleichen wir die auch so, dass wir die Ausschüttung der Ausschüttenden wieder theoretisch reinrechnen, als hättest du neue Anteile gekauft. Also wenn du es für dich persönlich Produkte miteinander vergleichen willst, macht die Performance-Ansicht schon mehr Sinn als die reine Kursansicht.
Ja, absolut. Aber richtig. Und das schaltet ihr automatisch um, wenn ihr das macht. Deswegen benutze ich ja auch eure Website für Performance-Vergleiche von ETFs.
Dankeschön. Also gib mir gleich nochmal deine IBAN.
genau. Das Geld für Januar ist noch nicht da.
Für die kurze Werbeeinblendung. Cool. Holger, war wieder ein großartiger Podcast. Ich habe sehr viel gelernt, warum die EZB nicht als Banking-System gelten kann, warum du mir bisher meine Dogecoin noch nicht überwiesen hast, wie du zu Aktienlobbyismus stehst und ja, wie man verhindert, auf Scammer reinzufallen, beziehungsweise, dass man eigentlich gar nicht darauf verhindern soll, auf Coaches reinzufallen, weil wir einfach nur ein armseliges Mindset haben und Nvidia to the Moon. Ich habe es noch zusammengefasst, weil dann können wir jetzt besser brainstormen, wie der Podcast-Titel sein soll. Ich wünsche dir ein wunderbares Wochenende.
Dir auch. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.